Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt beleuchtet den Schlussteil des Gebetes Jesu, des hohepriesterlichen Gebets. In diesem Gebet wird das Herz Jesu geoffenbart. Was ist sein Bitten, sein Wunsch für die Jünger? Was ist seine Motivation, dies zu bitten? Und Jesus betet nicht nur für seine 11 Jünger, sondern auch für sein Volk, für alle, die daran glauben werden, für jeden, der die frohe Botschaft der Apostel annehmen wird, für dich und mich heute, der du an Jesus Christus glaubst. Und Jesus betet für sein Volk erstens, damit es nach Einheit strebt, zweitens, damit es bewahrt wird und drittens, damit es Gott auf richtige Weise repräsentiert. Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 26. Hört auf Gottes Wort. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. So lass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollkommenen Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet nicht nur für seine 11 Jünger. Sie sind natürlich im Fokus seines Gebets. Denn ihr Zeugnis ist das Erste, das die Welt erreichen wird, nachdem er von dieser Erde gen Himmel fährt. Sie sind es, die den Missionsbefehl zuerst befolgen müssen, bevor es andere tun werden. Und es liegt an einigen wenigen, die größte Botschaft der Welt hinauszutragen, anderen Menschen diese frohe Botschaft des Evangeliums weiterzubringen. Und was geschieht, wenn seine Jünger das Evangelium verkünden? Unser Herr gibt uns hier einen sehr hoffnungsvollen Ausblick. Menschen werden glauben. Sie werden auch zu Nachfolgern Jesu. Sie werden zu seinen Jüngern. Und es ist darum wichtig, dass sie Einheit bewahren. Und deswegen betet Jesus um die Einheit seiner Kinder, seines Volkes. Aus diesem Grund betet Jesus nicht nur für die 11. Es werden nämlich viel mehr, die nach Einheit streben sollen und die dieses Ziel verfolgen sollten. Denn das Ziel dieser Einheit ist Mission. Menschen sollen durch die Einheit zum Glauben kommen. Wie viele? Das weiß nur Gott allein. Er hat die Zahlen vor Grundlegung der Welt bestimmt. Sie liegt in seiner Hand. Und Jesus betet für die Gemeinde aller Zeiten, für sein teuer erkauftes Volk. Und hier zeigt Jesus auf, dass es keinen Unterschied des Glaubens der Jünger und des Volkes Gottes gibt. Selbstverständlich war das Apostelamt etwas ganz Besonderes und unterscheidet die Apostel von uns Gläubigen, die heute leben oder auch danach gelebt haben. Es war für die ersten Jünger bestimmt, dass sie das Wort Gottes unter die Leute bringen, die Lehre der Apostel. Sie bekamen das Wort Gottes offenbart und daraus entstand das Neue Testament. Und wir glauben heute, der größte Teil des Protestantismus glaubt, es bedarf keiner weiteren Offenbarung Gottes mehr. Wir haben das gesamte Wort Gottes vor uns liegen und deswegen ist dies abgeschlossen. Und darauf bauten auch die Reformatoren, indem sie dazu Sola Scriptura sagten, allein die Schrift. Und auf ihr können wir unseren Glauben bauen. Dafür hat es auch die Apostel gebraucht, dass sie dieses offenbarte Wort Gottes, das Jesus ihnen gegeben hat, an die Menschen bringen. Aber was ist nun das Einende dann, was wir mit den Aposteln haben? In was unterscheidet sich die Gemeinde oder unterscheidest du dich nicht heute von den Aposteln? Es ist der eine Glaube. Die Apostel sind nicht auf eine andere Art, die Jünger sind nicht auf eine andere Art gläubig geworden als du und ich heute. Es gibt nur das eine Evangelium. Jeder empfängt das eine Evangelium. Jeder, der zum Glauben kommt, glaubt an das eine Evangelium. Sei er Apostel oder ein Mensch in der heutigen Zeit. keine Unterscheidung. Nur das eine Evangelium kann Menschen überhaupt zum Glauben führen. In allen Zeitaltern, die noch kommen sollen oder die vor uns waren. Es ist die eine rettende Botschaft, dass der Erlöser der Welt gekommen ist, für Sünder gestorben ist, damit sie gerettet werden können. Und durch diese Offenbarung Gottes sind seine Jünger zum Glauben gekommen. Und das gilt auch für dich heute, der du an Jesus glaubst. Du hast diese eine offenbarte Botschaft Gottes gehört, die dich gläubig gemacht hat. Wofür betet Jesus nun? Für dich und mich, die wir zum Glauben gekommen sind. Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so lass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Sie sollen eins sein, gleich wie der Sohn und der Vater eins sind. Gleich wie. Das ist ein hoher Standard, oder? Der an die Christen gelegt wird, an alle Gläubigen aller Zeiten. Der Vater und Sohn sind eins. Wir werden hier in das Geheimnis der Dreieinigkeit mit hineingenommen. Und die Dreieinigkeit soll sogar durch Christen ein wenig entschlüsselt werden. Für die Welt, für jeden anderen. Wenn man Gläubige sieht, soll man die Dreieinigkeit sehen. Wie? Die Einheit des Christen soll auf Gottes Einssein hindeuten. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Doch wenn wir Gott betrachten, sehen wir ein Wesen. Es gibt nur einen Gott. Schauen wir uns dieses herrliche Wesen an, diesen herrlichen Gott, sehen wir drei Personen, die sich unterscheiden. Und trotzdem sind sie eins. In Johannes Kapitel 14 kommt es ja zu diesem Problem der Jünger. Philippus möchte den Vater sehen. Und Jesus antwortet ihm in Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Jesu ganzes Werk auf dieser Erde beruhte darauf, dass er der Repräsentant des Vaters auf Erden war. Die Leute sollten auf den Sohn blicken und sollten den Vater sehen. Auf der einen Seite sind sie zu unterscheiden. Und doch ist es ein Werk Gottes, das sich nicht trennen lässt. Der Sohn betet zum Vater, verherrlicht den Vater durch sein Werk. Der Vater nimmt Ehre an von dem Sohn, gibt aber dem Sohn alle Macht, gibt ihm einen Namen, der über allen Namen steht. In diesem Namen ist Rettung, in dem Namen Jesus Christus. Der Heilige Geist verherrlicht Christus und den Vater durch die Gläubigen. Und so können wir jeden einzelnen dieser Personen betrachten und können sie voneinander unterscheiden, in ihrem Wirken, in ihrem Tun. Und doch, wenn wir auf sie blicken, sehen wir, dass sie eine Einheit sind. Wenn ich auf den einen blicke, kann ich sie nicht von den anderen trennen. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich Gott. Wenn ich den Heiligen Geist sehe, sehe ich Gott. Wenn ich davon lese, was der Vater tut, sehe ich das Wirken Gottes. Es ist ein Wille, es ist ein Tun, es ist ein Guss. Da gibt es keine Unterscheidung. Wie die Klaviernote, die angestimmt wird, oder die Taste, die angestimmt wird, mehrere Saiten anschlägt und ich nur einen Ton höre, so sehe ich in dem Werk Gottes das Werk eines Gottes. Nicht verschiedener Götter, nicht verschiedener Mächte, nicht verschiedener Kräfte. Und doch sind es drei Personen, die in diesem Werk beteiligt sind. Und der eine ist Mensch geworden, Jesus Christus, und steht nun vor seinem Vater und betet zu ihm, dass auch die Christen eine Einheit haben, wenn man auf sie blickt, ein großes Volk sieht. Unterschiedlicher geht es nicht. Aus allen Zungen Nationen. Also mehr Trennung kann nicht sein. Du und ich können uns nicht mal verstehen. Also in anderen Teilen der Erde. Da sitzen gerade Geschwister von uns, die durch den Heiligen Geist mit uns verwandt sind, mit denen wir keine Gemeinschaft haben können. Weil wir sie nicht verstehen. Sie sind gläubig. Sie werden mit uns in der Ewigkeit sein. Ich bräuchte aber entweder erstmal einen Sprachkurs oder irgendeine der neuen KI-Apps, die das in Echtzeit übersetzt, um überhaupt mit diesen Geschwistern Gemeinschaft haben zu können. Und doch sieht Jesus das nicht als diese Trennung an, sondern man soll dieses herrliche, große Volk Gottes sehen und soll sie als eins sehen, als eine Einheit, die einen Glauben hat. Warum ist diese Einheit so notwendig? Damit die Welt glaubt, damit Mission und Evangelisation gelingt. Jesus sagt, dass wenn diese Einheit gesehen wird, Menschen zum Glauben kommen werden. Denn das war ja auch der Auftrag Jesu Christi. Er kam, um die Einheit zwischen ihm und dem Vater darzustellen, damit die Welt glaubt, dass ich gesandt bin, sagt Jesus. Damit die Welt glaubt, dass er der Christus ist. Weil alle anderen vor Jesus, die aufkamen und nach ihm aufkamen und sich als Messias dargestellt haben, haben irgendwann mal deutlich gemacht, sie und der Vater sind überhaupt nicht eins. In ihrem Lebenswandel, in ihrem Gehorsam gegenüber Gott und in vielen anderen Bereichen. Und sie konnten deswegen enttarnt werden, weil sie keine Einheit mit Gott gebildet haben. Als man das Werk Jesu gesehen hat und als man ihn reden gehört hat, hat man Gott sprechen gesehen, hat man Gott am Wirken gesehen. Das war der große Unterschied zu allen anderen, die behauptet haben, der Christus zu sein. Deswegen ist es so wichtig, auch die Einheit unter Christen, damit es nicht tausend verschiedene Wege zu Gott gibt, weil es nur den einen Weg gibt. Damit es nicht die hunderten Möglichkeiten gibt, wie man errettet werden kann. Weil Jesus behauptet, nur eine Möglichkeit gäbe es, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Deswegen müssen Christen Einheit leben, damit wir die Menschen auch nicht verwirren, wie viele Wege es in den Himmel gäbe oder wie viele verschiedene Ansichten man über Gott haben könnte. Denn Jesus lebt es uns vor. Es gibt nur den einen Vater, es gibt nur den einen Sohn und deswegen gibt es auch nur den einen Weg zu Gott. Und das müssen wir genauso vorleben. Es ist unmöglich, untereinander im Streit und Krieg zu leben, um vom König des Friedens zu predigen. Es ist unmöglich, Gott zu lieben und den Bruder zu hassen. Wir können nicht unterschiedliche Nachrichten in diese Welt senden und hoffen, dass Gott dadurch verherrlicht wird oder Menschen zum Glauben kommen, wenn wir nicht Einheit untereinander haben. Ein Christ, der Sünder und Heiliger zugleich ist, soll Einheit anstreben, weil sein Herr vollkommene Einheit lebt. Und das Zeugnis für die Welt bekommt nur dann das Gütesiegel echt, wenn wir Liebe untereinander haben. Nun, wie gelangen wir zu einer vollkommenen Einheit? Wie gelangten die Jünger Jesu zu dieser Einheit, die so wichtig ist, dass Mission geschieht, dass Gott verherrlicht wird? Und an dieser Stelle könnte in dir vielleicht Traurigkeit aufkommen, weil du in deinem Leben vielleicht wenig Einheit erlebt hast. Du kennst vielleicht bis jetzt in deinem Leben nur Streit und Spaltung unter Gläubigen, Uneinssein über gewisse Fragen des Lebens, des Lebenswandels oder sogar in bestimmten Lehrfragen. Vielleicht glaubst du sogar, dass Jesu Gebet jetzt noch gar keine Erfüllung bereithält, sondern irgendwann mal erfüllt wird, in der Ewigkeit natürlich. Wenn dann alle Christen vereint vor Gottes Thron sind, reingewaschen von ihren Sünden, dann können wir über Einheit sprechen, weil da gibt es keine Sünde mehr. Bis dahin müssen wir uns irgendwie durchkämpfen. Einheit schaffen wir hier nicht. Ich habe es vielleicht erlebt, ich weiß es, bis jetzt hat es nicht funktioniert. Gibt es überhaupt diese Einheit? Jesu Gebet hat sich in der Zeit der Jünger erfüllt. Und noch nicht ganz. Vers 22 und 23. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollkommenen Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus spricht hier nicht von etwas Zukünftigem, Kommenden, das irgendwann mal unter Christen eintreten soll. Aus eigener Kraft und Anstrengung ist selbst das Streben nach Einheit unmöglich. Es gibt den berühmten Satz, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und die Philosophie bestätigt, dass der Mensch eigentlich nicht dazu fähig ist, Frieden untereinander zu bewahren. Weil der Mensch böse ist. Weil der Mensch nicht nach Einheit strebt. Ohne Gott tötet Kain Abel, seinen Bruder, sein eigen Fleisch und Blut. Wie erfüllt sich nun Jesu Bitte in einer Welt, in der der Mensch dem Menschen ein Wolf ist? Seine Jünger empfangen nicht eigene Kraft, um nach Einheit zu streben, sondern sie bekommen seine Herrlichkeit. Ein Licht, das aus ihnen strahlt, das sie selbst nicht angezündet haben, nicht fähig sind anzuzünden, strahlt plötzlich aus Sündern heraus und führt dazu, dass sie nach Einheit streben. Dass sie nicht gegeneinander aufbegehren, dass der andere den anderen höher achtet als sich selbst, dass Liebe unter ihnen geschieht. Noch vor kurzem haben sie darüber gestritten, wer unter ihnen der Größte ist. Vor kurzem haben sie noch darüber nachgedacht, wer eigentlich zur Rechten und Linken Gottes sitzen sollte. wer führt uns hier eigentlich an? Wer von uns soll große Dinge tun? Diese Fragen erübrigen sich durch das Werk Jesu in ihren Herzen. Es ist die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus in ihren Herzen, das sie verändert und zu neuen Männern macht. Einheit erhalten wir durch den Ursprung von Einheit. Und das ist die Liebe des dreieinigen Gottes, der diese Einheit in Perfektion seit jeher lebt und leben wird. Und in ihm ist keine Veränderung. Einheit erhalten wir nicht durch vielleicht den kleinstmöglichen Nenner in theologischen Fragen, wie man es vielleicht pragmatisch tun könnte unter Christen, zu sagen, was ist so wirklich auf der untersten Stufe? Und damit könnten wir ja deklarieren, wir sind eins. Einheit kann auch nicht angestrebt werden, wenn es ökumenische Bemühungen gibt. Wenn man verschiedene Kirchen zusammenbringt, die so unterschiedlich in ihrem Glauben sind und hofft, dass man einfach durch den Dialog, den man hat und einfach das Zusammensein, eine gewisse Einheit anstrebt, die ja dann auch Einheit des Glaubens ist oder auch das hohe priesterliche Gebet damit zur Erfüllung bringt. Auch das ist nicht mit Einheit gemeint, die Jesus hier andeutet. Einheit, zeigt Jesus hier in dem Gebet auf, kann beobachtet und bestätigt werden unter Christen. Und diese Einheit erhalten wir nur durch das Festhalten an der Lehre der Apostel, durch die aufopfernde Liebe füreinander und durch das Eingestehen, nur Gott allein kann in und durch uns diese Einheit schaffen. Das zeigt das ganze hohe priesterliche Gebet Jesu auf. Sie sollen sein Wort halten, sie sollen in der Lehre bewahrt werden. Sie sollen diese Liebe haben, die Gott hat und füreinander hat. Genauso sollen auch die Menschen genau diese Liebe haben, füreinander, den anderen höher achten als sich selbst. Und vielmehr sollen sie verstehen, es ist nicht ein Werk, das durch eigene menschliche Bemühungen angestrebt werden kann. Nicht durch irgendwelche politischen Fragen, nicht durch einfach weggucken und Liebe bedeckt vieles, vielleicht auch gewisse Unreinheiten. Nicht durch irgendwelche Bemühungen, dass alles irgendwie gut wird, sondern durch wirklich Dinge, die erlebbar werden können und die auch bestätigt werden können. Wie werden sie in diesem Fall bestätigt? Andere Menschen kommen zum Glauben, weil sie die Einheit unter Christen sehen, weil sie die Liebe von Christen untereinander sehen. Und wir sollten deswegen bestrebt sein, Einheit mit anderen Christen zu bewahren, die wahrhaft gläubig sind. Wir können sie nicht anders behandeln als unsere Geschwister. Sie sind Geschwister, weil sie durch Jesus Christus gerettet worden sind. Wir sollten auf jeden Fall klar definieren, welche Überzeugungen zweit- oder drittrangig sind und anders gesehen werden dürfen, ohne das Evangelium zu verwässern. Dadurch wird übrigens auch Trennung entstehen. Also Einheit führt nicht dazu, dass alles wunderbar einheitlich wird, sondern dass auch saubere Trennungen geschehen. Die richtigen Trennungen, die Christus auch in diesem Gebet ganz klar aufzeigt. Einmal Trennung von den richtigen Personen, von den Irrlehrern in einer Gemeinde zum Beispiel. Also die Einheit der Gemeinde führt dazu, dass der rechte Glauben wächst und damit jeder, der nicht in diesem rechten Glauben steht, abgetan wird. Das führt zu einer herrlichen Einheit. Dinge abzutun. Menschen abzutun, die nicht an Jesus glauben. Die christliche Einheit, wenn sie stark leuchtet, zeigt eine deutliche Trennung dann zwischen dem Volk Gottes und der Welt auf, das Jesus hier deutlich in dem Gebet macht. Christliche Einheit führt zur Heiligung, führt zur Heiligkeit des Volkes Gottes. Wenn das Licht der Einheit unter Christen strahlt, dann kannst du nicht sagen, ihr seht ja fast so aus wie die Welt. Dann gibt es eine ganz klare Kluft zwischen dem, der glaubt und dem, der nicht glaubt. Und Gott wird durch unsere Einheit verherrlicht und die Welt erhält das klarste Zeugnis. Einheit befeuert Mission, wie schon gesagt. Und das ist bei den Jüngern gewesen. Dafür haben wir die Apostelgeschichte. Dass sie um Einheit kämpfen mussten, dass Sünde im Weg stand, oft die eigene Rechtgläubigkeit im Weg stand, zur Einheit zu gelangen. Und doch haben sie sich immer wieder zurückbesonnen auf das, was das Wort Gottes ihnen gibt, auf die Offenbarung Gottes. Taten sich zusammen, hielten Konzile ab und schrieben dann an die Gemeinden, dass es ihnen und dem Heiligen Geist gefallen hat, gewisse Dinge festzulegen. Das zeigt Einheit auf. Von Dingen sich fernzuhalten, andere festzuschreiben, daraus sind Glaubensbekenntnisse entstanden. Als plötzlich unter den Christen im 3. und 4. Jahrhundert die Lehre besonders stark wurde, dass Jesus nicht Gott sei. Dass Gott Jesus verschiedene Naturen hätte und so weiter. Es gab so viele Irrlehren über Jesus, dass es ein Konzil gab, bei dem man festhalten wollte, wer ist Christus wirklich? Wer ist der wahre Christus, an dem wir glauben sollten und nicht die hunderten Christusse, die gerade gepredigt werden? Und das führt wiederum zur Einheit, weil wir genauso auf dieses Glaubensbekenntnis stehen können und sagen, ich glaube an das, was auch die Kirche vor tausenden von Jahren geglaubt hat. An den einen Christus. Wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott. Und Jesu Bitte um Einheit für sein Volk findet jetzt schon Anklänge, findet jetzt schon Erfüllung. Ansonsten würden Menschen nicht zum Glauben kommen. Ansonsten würde das hier nicht funktionieren. Natürlich steht hier immer wieder Sünde im Weg. Und deswegen sollten wir auch heilig leben. Dazu ruft auch Paulus zum Beispiel die Kolosser auf. Wie, dass sie alles von sich abtun sollte, damit die Gemeinde zusammenwachsen kann, damit diese Einheit mehr befeuert werden kann, muss unser alter Adam raus. Und Jesu Bitte wird selbstverständlich in Ewigkeit die vollkommene Erfüllung finden, denn wir werden dort vom Leib der Sünde befreit. Das ist auch unser Sehnen hier auf Erden. Wir sehen unsere Gemeinden, wir sehen unsere Geschwister, wir sehen immer wieder den Zwist, die Zweifel, die Probleme, die Sorgen, den Streit, die Spaltungen. Und der eine könnte vielleicht hoffnungslos werden und sich einfach hinsetzen und sagen, okay, das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber Hoffnung haben, weil wir auf der einen Seite auch hier schon Einheit anstreben dürfen, weil sie nicht aus uns kommt, sondern aus Christus und weil wir Christus in unserer Mitte erleuchten lassen sollen. Und auf der anderen Seite darf in uns auch dieser Wunsch immer größer werden, dass das Volk Gottes, das so oft von Sünde umhüllt wird, so oft sich zur Spaltung und zur Zerwürfnis hinreißen lässt, doch eines Tages sich nicht nur die Hand reichen wird, sondern in Ewigkeit als ein Volk leben wird. Aus diesen hunderten Nationen, aus diesen verschiedenen Zungen und sogar vielleicht aus diesen verschiedenen Gemeinden, die nebeneinander auf einer Straße koexistieren. Das könnte man sich hier vielleicht gar nicht vorstellen, aber das ist die Vision Christi, die er hier im Gebet formuliert. Ein Volk, das als eins gesehen wird, aus diesen tausenden, Millionen verschiedenen Seelen. Und dann wird der Wille Gottes unser Wille in Ewigkeit sein. Da wird es nichts geben, das dazwischen steht, das genau immer wieder die Einheit unter uns zerbröckeln lässt. Seine Liebe wird zu unserer Liebe, die in uns lichterloh brennen wird, für den Bruder, für die Schwester. Da wird es nichts geben, was ich gegen dich haben möchte. Da wird nichts geben, was du gegen mich hast. Nicht, weil wir da so perfekt sind, sondern weil wir Christi Gerechtigkeit bekommen haben und diese aus uns heraus leuchten wird in Ewigkeit. Und wir werden ein Volk sein unter einem Gott und ihm in Ewigkeit dienen. Und das ist unsere herrliche Hoffnung, die Jesus in seinem Gebet anklingen lässt. Und Christus bittet dafür und betet für sein Volk, damit es bewahrt wird. Vers 24. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Das ist die Motivation und der Wunsch unseres Herrn. Einer seiner Wünsche in diesem Gebet ist, dass die Jünger und alle, die an Jesus gläubig sind, vollkommene Freude haben. Denn die beste Nachricht der Welt führt zur echten Freude, führt zur echten Herrlichkeit, führt zu dem, dass wir uns nur an Gott erfreuen wollen, so wie Jesus sich ganz am Vater erfreut hat. Und Jesu Wunsch ist es, beim erlösten Volk zu sein. Und das erlöste Volk soll bei ihm sein, in seiner Nähe. Und das erlöste Volk soll für ewig in Gottes Nähe sein. Doch das Gebet Jesu macht auch deutlich, Christen sollen für eine gewisse Zeit in dieser Welt leben. Körperlich sind wir noch nicht bei Christus. Sie sind nicht von dieser Welt, aber für eine Zeit in ihr wohnhaft. Und wir sind nicht aufgerufen, Einheit in christlichen Kolonien fernab jeder Zivilisation auszuleben. Man könnte ja den Drang bekommen, durch Johannes 17 zu sagen, Einheit könnte ja vielleicht einfacher passieren, indem wir uns zurückziehen und eher an unserer Einheit arbeiten, untereinander und nicht permanent nach Babylon schielen müssen. Da gibt es genug Gründe aus der Kirchengeschichte, die deutlich machen, der Mensch nimmt seine Sünde mit, Christen nehmen ihre Sünde mit, ziehen, wo auch immer hin, Bolivien, Paraguay, und sündigen genauso untereinander und aneinander. Wir sollen nicht fliehen, wir sollen ein sichtbares Zeugnis für diese Welt sein. Kinder Gottes lebten und leben in Babylon. Und das ist richtig so. Es sollen nämlich viel mehr Babylonier zum Glauben kommen, als wir denken. Wir sollen nicht nur untereinander predigen, wir sollen auch dieser Welt dieses herrliche Zeugnis sein, dass sie davon begeistert wird. Doch Kinder Gottes, während sie in Babylon leben, sollten nur Augen für den einen haben, für diesen herrlichen Bräutigam Jesus Christus. Jesu ganzes Werk ist auf den Vater gerichtet. Es gibt keine Ablenkung für ihn. Er tut nur das, was der Vater will. Und auch ein Christ sollte genau dieses Verlangen haben. Wo ist mein Gott und wie diene ich ihm in der besten Weise, dass alle Ablenkung abgetan wird? Und deswegen erwarten wir diesen herrlichen Tag, an dem jede Ablenkung abgetan wird, jede Sünde, in dem wir nur noch Christus in Ewigkeit vor Augen haben werden. Das ganze Volk Gottes wird nur das eine vor Augen haben, wie verherrliche ich Gott mit meinem täglichen Leben in allem, was ich tue, ohne Sünde und ohne Versuchung. Daniel und seine Freunde verabscheuten die Speisen Babylons und gaben dadurch Zeugnis dem ganzen Reich. Sie taten nicht das, was alle getan haben, sondern sie fürchteten Gott und haben damit deutlich gemacht, dass sie einen anderen Wohnort haben, einen anderen Gott, dem sie die Ehre geben. Die Kinder Korah formulieren ihre Einstellung zur Welt so, Psalm 84, Vers 11. Denn ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Lieber will ich stehen an der Schwelle im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Das war ihr Bestreben, nahe bei Gott zu sein. Keine Ablenkung zu haben von dem, was diese Welt bietet. David formuliert sein Glaubensbekenntnis in Psalm 16, Vers 11. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Das ist die Nähe zu Gott. Und der Apostel Paulus in Philipper 1, 23 steht vor einem Dilemma. Ich fühle mich nämlich nach beiden Seiten hingezogen. Ich habe Lust aufzubrechen und mit Christus vereint zu sein. Das wäre doch auch weitaus das Beste für mich. Das Camping hier ist schön. Das Zelt hier steht für eine Zeit. Aber ich möchte, dass es auch abgebrochen wird. Und dass ich nach Hause gehen darf. Zu meinem Gott. Zu meinem Herrn. Und C.S. Lewis schreibt, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Der Wunsch Jesu wird zum Wunsch seiner Kinder, wird zum Wunsch seines erlösten Volkes, nahe bei ihm zu sein und das in Ewigkeit. Nur ihn allein vor Augen zu haben und nichts anderes. Jesus möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen und nicht die Herrlichkeit dieser Welt, die vermeintliche Herrlichkeit, die kurz funkelt. Und die ganze Schar der Erlösten soll Jesu Herrlichkeit sehen, die wir jetzt schon preisen, die wir jetzt schon in Stückwerken erleben. Dann aber in der Vollkommenheit, wie sie vom Vater bestimmt worden ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesu Bitte ist somit ein Gebet um Bewahrung für seine Jünger. Wenn er möchte, dass sie bei ihm sind und das in Ewigkeit, müssen sie für den Zeitraum, in dem sie in dieser Welt sind und in Versuchungen, Gefahren ausgesetzt sind, bewahrt werden, damit sie mit ihm sind. Diese Bewahrung galt den Jüngern, der Wunsch um Bewahrung, dieser Wunsch gilt auch mir und dir heute, der du heute lebst und voller Versuchung oder gegen Versuchung gerade kämpfst, vielleicht voller Angst lebst, dass die Liebe Gottes dir nicht gilt. Dieser Wunsch äußert Jesus auch für dich heute. Er betet, dass Babylon dich nicht verführt, sondern du ausharrst bis zum Ende, dass du ihn siehst in Ewigkeit. Und du darfst hier Hoffnung finden, denn dieses Gebet wird das hohepriesterliche Gebet genannt, weil dein Hohepriester vor Gott für dich eintritt, für dich bittet, beim Vater. Es liegt nicht an deinem Bemühen vor Gott. Es liegt nicht daran, wie du dich anstrengst und wie du um Einheit vielleicht ringst, Liebe und weniger Sünde in deinem Leben. Das sind gute Bestrebungen, aber die wirst du nicht aus eigener Kraft stemmen können. Jesus vertritt dich vor dem Vater und Jesus ist es auch, der, der dich festhält. Der sowohl das Opfer ist und war und auch dein Hohepriester ist. Und keine Macht dieser Welt, nicht dein Wollen, nicht Vollbringen, können dich von dieser Liebe Gottes trennen. Jesus liebte dich nämlich mit einer Liebe, Vers 23, zum Ende hin. Und der Vater liebt dich nämlich so, Jesus sagt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich glaube, wir werden hier in dieser Ehrenzeit nicht realisieren, welch eine Liebe das ist, weil sie oft vor unseren Augen verblendet wird, weil wir vielleicht andere Lieben immer höher achten als diese Liebe, die Gott für uns hat. Dir gilt die gleiche Liebe, wie sie dem Sohn, dem herrlichen, ewigen Gott gilt. Gott schaut auf Jesus und er hat nur Liebe für seinen Sohn, die hell leuchtet. Und wenn er auf dich, erretteten Sünder, schaut, hat er genau die gleiche Liebe. Da gibt es keine Abstufung bei ihm. Der ewige Gott liebt Sünder auf eine Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Eine Kraft, die so fest ist, dass wir nicht davon getrennt werden können. Und deswegen solltest du diesen Glauben in dir nicht zulassen, dass diese Liebe durchtrennt werden kann. Es ist die göttliche, ewige Liebe. Und eines Tages musst du diese Erde verlassen, muss ich diese Erde verlassen, wenn Christus bis dahin nicht kommt. Und dieser Empfang wird gewaltig sein. Du darfst dich auf diesen Tag freuen. Ein erretteter Sünder betritt die Hallen des Himmels und spürt diese Liebe, die auch dem Sohn gilt. Ohne Wenn und Aber. Dich umhüllt dann diese Liebe, du hast dein Ziel erreicht und bist mit Christus vereint. Das sollte uns Motivation genug sein, oder? Um auszuharren, um diese Freude in uns größer werden zu lassen als jede Versuchung dieser Welt. Dass wir einstimmen können mit den Kindern Kora, mit den Söhnen Koras, mit David, mit Paulus und mit vielen anderen Heiligen, dass diese Welt für eine kurze Zeit unser Zuhause ist, aber wir Christus vor Augen haben und mit ihm vereint sein wollen in Ewigkeit. Und es ist so schön zu sehen, dass wir deswegen auch diesen Trost und diesen Halt in Christus haben, der uns bewahrt. Das ist ja auch Thema des hohepriesterlichen Gebets, dass Jesus dem Vater sagt, dass er alle bewahrt hat. Und dass auch dieser Trost dir gilt, nicht nur seinen Jüngern, dass er dich bewahren wird bis auf den Tag deiner Erlösung. Und Jesus betet für sein Volk, damit es Einheit bewahrt, dass es bewahrt wird in dieser Welt und dass es auch Christus, Gott, auf rechte Weise repräsentiert. Verse 25 und 26. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Am Anfang der Schrift in Genesis, 1. Mose, lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also in der Schöpfung gab es einen Repräsentanten Gottes, das war der Mensch. Man konnte auf den Menschen schauen und erahnen, wie Gott ist. In Form von Adam und Eva. Doch wir kennen auch den Ausgang im Garten Eden, dass der Mensch fällt, dass der Mensch nicht mehr ganz das Abbild Gottes sein kann, weil es voller Sünde ist. Und seit Genesis hegt der Mensch diesen Wunsch. Erstens, in Gottes Nähe zu sein. Zweitens, dass es auch einen Repräsentanten Gottes auf Erden gibt, dass die Menschen sehen können, wie Gott ist. Als Adam und Eva sündlos im Garten gelebt haben, lesen wir, dass Gott abends herabkam und mit ihnen wanderte. Dieses Bild wird dort deutlich, dass Gott sozusagen unter den Menschen wohnt, dass Gott mit ihnen Gemeinschaft hat. Wir lesen es nicht mehr, nachdem sie gesündigt haben, dass diese Gemeinschaft in dieser Art fortbesteht. Denn nun bedarf es eines Opfers, damit dieser Zustand wiederhergestellt wird. Wir haben dann das Volk Israel in der Wüste, das durch die Wüste reist und auch Repräsentanten Gottes auf Erden sein soll. Gott ist unter ihnen in Form der Säule und sie sollen ihn anbeten, in rechter Weise, damit die Völker um sie herum sehen, wer ist Gott und wo ist er zu finden. Und es gibt Momente, in denen sie das hinbekommen. Die anderen Völker bekommen plötzlich Furcht vor diesem gewaltigen Gott. Und selbst das bringt sie nicht dazu, immer so zu leben, sondern die Sünde in ihnen führt dazu, dass sie auch wiederum anderen Göttern dienen, andere Sünden höher achten als Gottes Gebote. Und auch wieder haben wir die Problematik, keiner von ihnen kann Gott in der Weise repräsentieren, wie er es auf Erden wünscht. So könnte man weiter durch die Schrift gehen. Wir haben die Zeit der Richter, die für einen kurzen Augenblick aufstehen und man hofft, dass sie in irgendeiner Weise gerecht richten. Das tun sie und dann fallen sie ab. Wir haben dann die Könige, auch wiederum Repräsentanten. Und auch sie sind zuweilen gut. Dann kommt es auf ihre Laune an, ob sie dann plötzlich noch andere Götter hinzufügen wollen. Wer ist nun der, der kommen wird, um Gott richtig zu repräsentieren? Und das ist Jesus Christus. Und das ist auch der Wunsch des Johannes, dass wenn wir das Johannesevangelium lesen, uns deutlich wird, hier ist der wahrhafte Repräsentant Gottes auf Erden. Wenn du ihm vertraust, vertraust du Gott, glaubst du an Gott. Und Jesu Werk auf Erden hatte genau dieses Ziel, den Vater zu offenbaren. Und wer den Sohn sieht, sieht den Vater, sieht Gott. Und er hat dies vollkommen erfüllt. Nun ist aber Christus im Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, regiert von dort aus. Wer zeigt nun dieser Welt den wahren Repräsentanten? Und auch das ist eine einfache Antwort auf diese Frage. Christen zu jeder Zeit. Christen an ihrem Ort, an dem Gott sie gestellt hat. Menschen sollen durch das Zeugnis von Christen erfahren, wer und wie Gott ist. Und das ist auch der Wunsch Jesu in Johannes 17. Die bewahrende Einheit, die auf Gott hindeutet, die diese Dreieinigkeit hier den Menschen widerspiegelt. Die Liebe untereinander, weil Gott Liebe ist und diese herrliche Liebe den Menschen dadurch bringt. Und ein Leben, das so gestaltet ist, dass es deutlich wird, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Die Wünsche, die Ziele dieser Welt, der Zeitgeist, sind nicht Dinge, die ich erstreben möchte. Es sind Dinge, die ich abtun möchte. In Kolosser 3, Vers 1 schreibt Paulus, seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so sucht das, was droben ist. Dort, wo der Christus weilt, in dem er zur Rechten Gottes thront. Das ist genau das, was Jesus hier im hohepriesterlichen Gebet schreibt. Unser ganzes Sinnen ist schon an den Ort gelagert, an dem Christus ist, in seiner Nähe und sollte da sein. Denn daraus speist sich dann unser Denken, unsere Wünsche, unsere Taten, die wiederum auf dieses herrliche Königreich Christi deuten. Dass man wirklich den Herold sieht und sagt, das ist wirklich der Herold des Königs und nicht einer, der es nur versucht, so zu tun. Diese Verse beinhalten besonders Vers 26 auch die herrliche Erfüllung. Gott wohnt in und unter seinem Volk. Beständig. Und dies sollte auch unsere Freude befeuern, denn das, wonach sich der Mensch gesehnt hat, ist durch Jesus Christus gekommen. Der Heilige Geist wohnt in uns und unter uns und wirkt. Und dadurch kommen auch andere Menschen zum Glauben. Das Volk Gottes wird größer und eines Tages werden wir in der Herrlichkeit sein, werden wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen und diese vollkommene Liebe erfahren, die wir hier nur als Stückwerk erleben. Und wir werden uns freuen. Es ist auch wirklich interessant zu sehen, wie Johannes 17 durch die Zeitalter gelesen wird. Für seine Jünger war das noch weit. Sie wussten gar nicht, wie viele kommen zum Glauben. Wer kommt alles zum Glauben? Ein paar hundert Jahre später lesen Christen Johannes 17 und freuen sich schon über wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, an welche Orte das Wort Gottes gekommen ist. Heute, 2025, leben wir hier in Deutschland, in Gummersbach und lesen wieder dieses Gebet Christi und freuen uns, dass auch das Wort in Deutschland seit Jahren da ist. Wir sind auf jeden Fall traurig darüber, dass wir einen Niedergang erleben, da wir ja als Wiege der Reformation gelten. Und doch sollte uns das nicht entmutigen, denn dieses Gebet hat in jeder Zeit Bestand gehabt. Es wurde in den Zeiten der Erweckung gelesen und die Leute haben sich gefreut, dass Menschen in so großen Zahlen in so kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind. Es soll auch in Zeiten der Trauer gelesen werden. Es soll in Zeiten von Spaltung und Kampf und vielleicht Niedergang des Christentums gelesen werden, um immer wieder diese deutliche Hoffnung vor Augen zu haben. Wir sollen weiterhin, egal wie groß die Schar ist, egal wie groß unsere Kraft ist, Einheit bewahren, weil Christus Einheit vorgelebt hat. Wir sollen diese Liebe haben, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Nicht die Zeit sollte bestimmend sein, wie wir diesen Psalm, dieses Gebet Christi lesen, sondern dieses Gebet sollte unsere Zeit bestimmen, in der wir leben. Wie wir unsere Zeit verbringen, untereinander, miteinander, indem wir zueinander mehr wachsen durch die Liebe. Und dieses Gebet sollte auch unsere Hoffnung sein, dass auch in unserer Zeit mehr Menschen zum Glauben kommen, durch unser Zeugnis, wenn es Gottes Wille ist. Und bis dahin, liebe Geschwister, lasst uns treu dem Wort Gottes sein, nach Einheit streben, ja, Täter des Wortes sein, indem wir nach dem Frieden jagen und dass wir Gott dadurch die Ehre geben, so wie es unser Christus getan hat. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.